Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Ich habe mich lange und intensiv auf den Gottesdienst hier heute, auf die Predigt vorbereitet. Und ich möchte gerne das Wort Gottes heute verkündigen. Und bevor ich das tue, würde ich gerne auch mit euch beten. Und ich möchte Sie daher bitten, sich kurz zum Gebet mit mir zu neigen. Vater, wir möchten dich loben und preisen, dass du uns Zeiten der Erquickung schenkst, wo wir zusammenkommen dürfen in deinem Namen, um aus deinem Wort zu hören, um deine Worte zu hören an uns. Und das ist auch unser Begehren heute, dass du dein Wort an uns ausrichtest, dass du uns die Ohren aufmachst, unsere Herzen aufmachst, dass wir auf das hören, was du uns sagst, dass wir verstehen, welche Bedeutung es für uns hat und was du von uns erwartest, wie du uns möchtest in dieser Zeit, in dieser Welt sehen. Ich möchte dich bitten, dass du mir deine Kraft und deine Hilfe schenkst, mich zu konzentrieren und das auszurichten, was du mir gezeigt hast. Herr, bitte segne die Gemeinde, die hier zusammengekommen ist, dein Wort zu hören und von dir erbaut zu werden. Herr, sei du gegenwärtig in deinem Geist. Amen.
Amen.
Stellen Sie sich einmal bitte vor, Sie hätten nicht mehr lange zu leben. Womöglich nur noch einen Monat, vielleicht einen halben. Was würden Sie in dieser Zeit tun? Was würde Sie in einer solchen Zeit bewegen? Seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst. Wenn Sie jetzt Ihr eigenes Leben betrachten, Ihre Ziele, die Sie jetzt haben, wie Sie jetzt mit Ihrer Zeit und Ihrem Geld umgehen, was würde Sie in so einer Zeit, in so einem Moment begegnen, wenn Sie wüssten, Sie haben nicht mehr viel Zeit auf dieser Erde? Oder mal von einer anderen Perspektive betrachtet, stellen Sie sich einmal vor, derjenige, der Sie zum Glauben geführt hat, derjenige, der Sie in den ersten wichtigen Glaubensfragen angeleitet und belehrt hat, er liegt im Sterben. Und in dieser Zeit muss er an Sie denken und schreibt Ihnen einen Brief. Wie würden Sie einen solchen Brief empfangen? Wie würden Sie einen solchen Brief lesen von jemandem, der Ihr geistlicher Vater ist? Wir haben es heute mit einem solchen Mann und einem solchen Brief zu tun, nämlich mit dem 2. Timotheusbrief. Der Apostel Paulus, er weiß, dass er nicht mehr viel zu leben hat. Er kündigt dem Timotheus ganz klar an, dass er seinen Tod erwartet, und zwar in Kürze. Und in dieser Zeit, wo er auf seine Hinrichtung in Rom wartet, bewegt ihn das, was mit seinem Nachfolger, mit seinem Jünger, mit seinem Freund, wie er ihn nennt, seinem geistlichen Kind, Timotheus, geschehen wird. Wie es diesem jungen Mann geht in seinem Dienst, den er für den Herrn ausrichtet, und wie es in Zukunft um ihn und auch diesen Dienst stehen wird. Bevor wir gemeinsam diese Passage lesen, würde ich gerne auf einige Verse aufmerksam machen, die zu diesem Abschnitt hinführen im 2. Timotheusbrief, damit wir einen besseren Eindruck davon bekommen, was Paulus bewegt und wie die Situation auch für den Timotheus war. Paulus schreibt an Timotheus in Kapitel 1 dieses zweiten Briefes in den Versen 6 bis 8 folgendes: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Paulus erinnert ihn hier daran, die Gnadengabe Gottes in ihm wieder anzufachen. Es scheint, dass in Timotheus etwas zu erlöschen droht. Und Paulus spürt um diese Gefahr, er spürt um diese Not in diesem jungen Mann. Er sagt ihm, er soll sich des Zeugnisses des Herrn nicht schämen, sondern bereit sein, für das Evangelium zu leiden. In Vers 15 schreibt er, du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Paulus spürt in seinen letzten Tagen, oder besser gesagt, er muss in seinen letzten Tagen erfahren, dass viele gläubige Menschen, vielleicht wahre Gläubige, vielleicht welche, die sich dazu bekennen, dass sie ihm ihren Rücken kehren. In der Provinz Asia hat er auf seiner letzten Missionsreise gedient, der dritten Missionsreise. Und gerade sein letzter Dienst scheint hier ihm verloren zu gehen, ihm den Rücken zuzukehren. Für uns ist es auch wichtig zu wissen, die Provinz Asia, da ist auch die Stadt Ephesus, in der sich Timotheus in diesem Augenblick befindet. Er dient in Ephesus, in der Gemeinde in Ephesus, die sich gerade in dieser Provinz Asia befindet, die Paulus den Rücken kehrt. In Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, schreibt er: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Dieser Vers in 2. Timotheus 2, Vers 2 ist berühmt geworden. Hier geht es um die Weitergabe des Evangeliums von einer Generation an die nächste. Und Paulus sieht seine Zeit zu Ende gehen, aber Timotheus steht im Dienst. Und wenn wir es mal nüchtern betrachten, wenn Paulus als einer der ersten Generationen gehen wird, wird an diese Stelle die zweite Generation treten müssen, in diesem Fall Timotheus. Und all das Leid, all die Schwierigkeiten und Widrigkeiten, die auf Paulus gerichtet worden sind, sie werden jetzt auf die nächste Generation übergehen. Nämlich auf denjenigen, den Paulus hier in den Dienst ruft, Timotheus. Und auf das will er ihn vorbereiten. Timotheus, es ist wichtig, dass du den Staffelstab weitergeben wirst, den du von mir erhalten hast. Aber dazu wirst du Widrigkeiten erfahren und erleiden müssen. Gegen Ende dieses zweiten Kapitels, die Verse 24 bis 26, schreibt er dann Folgendes. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das, was wir hier in diesen ersten zwei Kapiteln angesichts von Timotheus sehen sollten, ist, Timotheus hat in seinem Dienst, in seinen Aufgaben, die er hat, bereits mit Schwierigkeiten, mit Leid und auch mit Entmutigung zu kämpfen. Und das ist das, was Paulus sieht, was Paulus merkt. Und er kritisiert ihn nicht dafür, dass er entmutigt wird, dass er müde wird. Aber er ruft ihn deutlich dazu auf, wieder Kraft zu fassen, wieder die Gnadengabe anzufachen, wie er es sagt, und bereit zu sein, für den Herrn einzustehen und auch die Schwierigkeiten und Widrigkeiten entgegenzugehen. Was wird es nun für Timotheus bedeuten, diesen Dienst, den Paulus innehatte, fortzuführen? Was erwartet diesen jungen Mann in dieser Aufgabe? Wem oder welcher Situation muss er entgegensehen? Und das hören wir jetzt in Kapitel 3. Und ich möchte Sie jetzt einladen, diese Verse mit mir gemeinsam zu lesen. Das Kapitel 3, die Verse 1 bis zum Schluss, Vers 17, und dann die ersten 5 Verse in Kapitel 4. Das ist insgesamt eine Einheit über das, was Timotheus in dieser Zeit erwartet. Aber nicht nur, was ihn erwartet, sondern auch, wie er dieser Zeit entgegengehen kann. Sie haben diesen Abschnitt auch auf Ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästernd, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, wild, dem guten Feind verräterisch, leichtsinnig, aufgeblasen, Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie haben einen Schein von Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und leichtsinnige Frauen in ihren Bann ziehen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit verdorbener Gesinnung. Ihr Glaube ist wertlos. Aber sie werden damit nicht weit kommen. Denn ihre Torheit wird jedermann deutlich offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, im Lebenswandel, meinen Zielen, meinem Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Was für Verfolgungen ertrug ich da, und aus allen hat mich der Herr errettet. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger, indem sie selbst verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt und gläubig fest angenommen hast, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zur Errettung durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der die Lebenden und die Toten richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, steh dazu, es sei zur gelegenen Zeit oder zur schwierigen Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst viele Lehrer aufhäufen, um sich die Ohren kitzeln zu lassen. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Mythen zuwenden. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, ertrage geduldig das Leid, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, vollende deinen Dienst. In dieser Passage tut Paulus im Grunde genommen zweierlei. Erstens, er erklärt Timotheus, was er in den schlimmen Zeiten zu erwarten hat, was er entgegensehen muss. Zweitens zeigt er ihm, wie er in diesen schlimmen Zeiten treu bestehen kann. Und wie wir gleich sehen werden, sind diese Worte ebenso wichtig und wertvoll auch für uns, wie sie es damals für Timotheus waren. Den ersten Teil der Predigt bilden die Verse 1 bis 9. Wir konzentrieren uns hier erst einmal auf die Frage, was bedeutet es, in der schlimmen Zeit zu leben? Paulus beginnt diesen Abschnitt, indem er sagt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Was sind eigentlich diese schlimmen Zeiten? Wann haben wir schlimme Zeiten zu erwarten? Stehen sie uns noch irgendwo bevor oder sind sie hinter uns? Befinden wir uns mittendrin? Was hatte es für Timotheus bedeutet, diese schlimmen Zeiten zu erwarten? Die Bibel macht deutlich, dass immer wieder, wenn sie von den schlimmen Zeiten redet, dass es begonnen hat, einerseits beim Kommen des Herrn Jesus Christus, aber auch ganz besonders bei seiner Himmelfahrt. Wir lesen das zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte 2, Vers 17, er zitiert hier aus Joel, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Lukas erinnert sich an das Wort aus dem Propheten Joel, das von den letzten Tagen spricht, und er wendet dieses prophetische Wort der letzten Tage auf die Situation an, die gerade vorhanden ist, nämlich, dass zu Pfingsten Gott diese Verheißung erfüllt hat, die Verheißung der letzten Tage, nämlich seinen Geist auszugießen. Im Hebräerbrief, in den ersten Versen, lesen wir, dass in den letzten Tagen hat Gott zu uns gesprochen in seinem Sohn. Und der Apostel Johannes schreibt es noch deutlicher in 1. Johannes 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch schon viele Antichristen gekommen. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Paulus ermahnt den Timotheus bereits für die Gegenwart. Wisse um diese schlimme Zeit und zum Schluss die Ermahnung, meide in dieser schlimmen Zeit den bösen Einfluss. Und das wollen wir jetzt uns einmal anschauen. Also erstes halten wir fest, die schlimmen Zeiten, von denen Paulus hier redet, sind nicht irgendwelche Zeiten, die irgendwann erst kommen werden, sondern es sind Zeiten, die gegenwärtig sind, seit unser Herr das erste Mal auf diese Welt gekommen ist. Was macht diese Zeiten eigentlich so schlimm? Paulus fährt fort in Vers 2 mit einer Begründung. Die Zeiten sind schlimm, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein und so weiter und so fort. Paulus listet hier eine sehr, sehr lange Liste auf. Wir werden uns gleich kurz im Detail anschauen. Es sind insgesamt 19 Beschreibungen, die er anführt. Sehr, sehr viele. Es ist kaum möglich, hier eine Gruppe zu finden, sie aufzuteilen. Was deutlich wird, ist, dass jede einzelne Eigenschaft, die er aufzählt, tatsächlich etwas wiedergibt, was böse ist. Gut, hören wir uns einmal diese 19 Eigenschaften an. Und ich möchte sie kurz erklären, damit wir ein Gespür dafür bekommen, was Paulus hier sieht, was Timotheus und auch uns begegnet. Die Zeiten sind schlimm, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Sie werden geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästern, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, wild, dem guten Feind, verräterisch, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Paulus beginnt hier erst einmal, sie damit zu charakterisieren, mit den Dingen, die sie lieben, und zwar allen voran, sich selbst und das Geld. Wortwörtlich heißt es, sie sind selbstliebend und geldliebend. Hier taucht zweimal das Wort Liebe, Liebe zu sich selbst und Liebe zu dem Geld auf. Das ist das, worum sich ihre Welt dreht, sich selbst und das Geld. In dem Streben, sich selbst und ihren Wunsch nach Geld und Reichtum zu befriedigen, treten sie prahlerisch, hochmütig und lästernd auf. Prahlerisch, das ist etwas wie jemand, der auf dem Markt steht und etwas anpreisen möchte. Diese Menschen, die sind prahlerisch, sie preisen sich selbst an und wenn, wie dann später ab Vers 6 deutlich wird, sie preisen auch ihre Lehren, ihre Philosophien, ihre Weltanschauung an. Sie sind in dem, was sie sind, was sie glauben, was sie für richtig und wichtig halten, prahlerisch. Und das macht sie hochmütig und das macht sie lästernd. Indem sie ihre Lehre, ihre Anschauung den Menschen anpreisen, in ihrem Hochmut auftreten, sind sie verletzend. Sie verletzen andere Menschen und sie verletzen letztendlich Gott, indem sie lästernd sind. Paulus beschreibt sie weiterhin als Menschen, die den Eltern ungehorsam sind, undankbar, unheilig und lieblos. Das sind wirklich schockierende Aufzählungen, schockierende Eigenschaften. Die Eltern zu achten, ihnen Gehorsam und Ehrerbietung entgegenzubringen, ist etwas, das Kinder im Grunde genommen von Anfang an tun sollten. Vor allem den Eltern gegenüber, aber auch ihrem Schöpfer, Dankbarkeit zu erweisen, sollte für einen Menschen selbstverständlich sein. Wir haben in dem Kinderlied eben gesungen, die Vögel loben und danken Gott, und das sollten wir als Menschen auch tun. Sie sind unheilig. Sie wenden sich von Gott ab und leben ein Leben, das Gott entfremdet ist, das mit Gott nichts zu tun haben will. Sie sind lieblos. Lieblos. Das, was Paulus hier vor Augen hat, ist eine Verneinung von Zuneigungen. Zuneigungen, die man unter Eheleuten erwartet oder von Eheleuten kennt. Zuneigungen, die man zwischen Eltern und Kindern oft doch eigentlich sehen kann. Aber die schlimmen Zeiten sind geprägt von Menschen, die den Eltern nicht gehorsam sind, die undankbar sind, die von Gott nichts wissen wollen und die auch von normalen menschlichen Zuneigungen auch nichts wissen wollen. Das zeigt sich in ihrem Umgang mit anderen Menschen. Sie sind unversöhnlich, sie sind nicht bereit, Frieden zu schließen, sich mit anderen versöhnen zu lassen. Sie sind verleumderisch. Dieses Wort verleumderisch, es ist im Griechischen das Wort diabolo. Und es erinnert uns an das eine Wort, was daraus abgeleitet ist, nämlich diabolos. Und dieses Wort kann genauso gut auch übersetzt werden mit teuflisch. Diese Menschen sind unversöhnlich, sie sind teuflisch, indem sie nämlich andere Menschen auseinanderbringen, indem sie schlecht über sie reden, sie in einen schlechten Ruf bringen und andere Menschen täuschen. Sie sind nicht nur selbst unversöhnlich und nicht bereit, Versöhnung einzugehen mit anderen Menschen, nein, sie bringen auch andere Menschen auseinander. Sie sind unbeherrscht, sie können sich nicht im Griff halten und sie sind in ihrem Verhalten wild. Dieses Wort heißt grausam, gewalttätig, ein Tier, das wirklich sich nicht zurückhält, nicht gezähmt ist, sondern andere auseinanderreißt. Sie sind letztendlich dem Guten völlig feind. Sie lieben das Gute nicht, wie es im Griechischen heißt. Sie sind verräterisch. Sie verraten, andere Menschen sind bereit, ihren eigenen Vorteil in jeder Lage zu suchen und zu holen. In der nächsten Liste beschreibt, oder in den nächsten Eigenschaften beschreibt Paulus sie als leichtsinnig und als aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen. Sie sind leichtsinnig in dem, dass sie sehr, sehr kurzsichtig sind. Sie können die Konsequenzen ihres Handelns kaum abwägen. Sie sind so sehr auf ihr eigenes Vergnügen bedacht. Sie sind so sehr auf ihren eigenen Vorteil und auf sich selbst bedacht, dass sie viel zu leichtsinnig und viel zu kurzsichtig mit dem umgehen, was um sie herum geschieht. Sie sind aufgeblasen, aufgeblasen. Sie platzen nahezu vor der Arroganz, die in ihnen ist. Und letztendlich das Urteil, ja, sie lieben das Vergnügen mehr, als sie Gott lieben. Das, was hier in dieser Liste am deutlichsten auffällt und sicherlich auch das wichtigste Merkmal ist, ist die Frage nach dem, was diese Menschen lieben, für wertvoll und richtig erachten, und auf der anderen Seite, was sie nicht lieben, was sie nicht für wichtig, was sie nicht für wertvoller erachten. Paulus erwähnt hier 5-mal das Wort Liebe. Und dieses Wort Liebe taucht einmal auf, dass sie sich selbst lieben, dass sie Geld lieben, dass sie das Vergnügen lieben. Und 2-mal taucht es auf, indem, dass sie das Gute nicht lieben, dass sie Gott nicht lieben. Und man könnte noch ein 6. Mal hinzufügen, es ist aber ein anderes Wort, dass diese Menschen lieblos sind, das heißt ohne Mitgefühl, herzlos, sie haben keine natürliche Zuneigung. Das sind die Dinge, die sie in ihrem Leben erstreben. Das sind Dinge, die sie wichtig halten und auf der anderen Seite Dinge, die sie ablehnen, die sie für nicht wichtig halten. Warum diese lange Liste? Warum hier? Es ist ein guter Abschnitt, ein guter Absatz, wo Paulus eine Eigenschaft nach der anderen aufzählt, eine Bosheit nach der anderen. Nun, ich denke, dass Paulus hier deswegen sich auch die Zeit und die Mühe nimmt, so viel aufzuschreiben, um wirklich Timotheus ein gutes Gefühl dafür zu geben, was erstrebenswert ist und was nicht erstrebenswert ist. Um dem Timotheus ein gutes, sicheres Gefühl zu geben für das, was um ihn herum geschieht. Und hier kommt die Herausforderung. Was Einfluss nimmt auch auf ihn? Er lebt in dieser Welt. Er lebt hier in Ephesus, einer großen, einer florierenden Hafenstadt, wo wirklich viel los ist, wo auch viel unter diesen Menschen sich bewegt, mit diesen Menschen zu tun hat. Und er begegnet Timotheus letztendlich mit dieser Aufforderung. Solche Menschen meide. Und dieser Aufruf wird deutlich, warum er das sagt, warum er dieses Meide ihm entgegenbringt. Vor diesem Einfluss muss sich Timotheus vorsehen, denn er greift um sich. Wir müssen ein Gespür dafür bekommen und hier haben wir die Anwendung auch für uns bereits in diesem ersten Absatz. Auch wir müssen ein Gespür dafür bekommen, was im Leben erstrebenswert ist und was nicht. Wir leben ebenfalls in einer Welt, die uns prägen will, die Einfluss auf uns ausüben will. Sie möchte uns gleichförmig machen. Und wir müssen ein Gespür dafür bekommen, deswegen diese lange Liste, was abzulehnen ist, was zu meiden ist. Und deswegen ist auch diese Frage für uns auch ernst und wichtig, dass wir uns fragen, welchem Einfluss setze ich mich aus? In welchen Kreisen, in welchen Gesellschaften begegne ich? Aber wir müssen heute auch gar nicht mehr rausgehen, um einem solchen Einfluss uns auszusetzen. Wir begegnen diesem Einfluss auch, wenn wir unseren Fernseher einschalten. Und auch da könnten wir und sollten wir uns die Frage stellen, welchem Einfluss setze ich mich selbst aus in dem, was ich zum Beispiel mir im Fernsehen anschauen möchte und woran ich dort gefallen habe. Paulus sagt, all das sollen wir meiden. Kommen wir zu dem nächsten Abschnitt ab, Vers 6. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und leichtsinnige Frauen in ihren Bann ziehen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit verdorbener Gesinnung, ihr Glaube ist wertlos. Paulus tut hier auch wiederum zweierlei Dinge in diesem kurzen Abschnitt. Zum einen beschreibt er uns das Vorgehen von falschen Lehrern, von Irrlehrern, die, wie er hier sagt, andere in ihren Bann ziehen oder einfangen, wie man es wörtlich übersetzen kann und es in der Luther 84 auch übersetzt worden ist. Aber andererseits möchte er uns auch zeigen, wie diejenigen beschaffen sind, die sich einfangen lassen. Paulus hat hier Menschen vor Augen, die durch Städte reisen, vielleicht von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort, die eine gewisse Lehre mitbringen, eine gewisse Weltanschauung mitbringen, die prahlerisch sind mit dem, was sie als Lehre, als Weltanschauung zu verbreiten haben. Und sie möchten es den Leuten präsentieren, sie möchten es in die Häuser hineinbringen und die Leute für sich und ihr Werk gewinnen. Der Hintergrund hier ist einerseits etwas, was wir in der Bibel selbst finden, in der Bibel selbst begegnen, andererseits aber auch in der damaligen Kultur gang und gäbe gewesen ist. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 10, wie Jesus seine Jünger aussendet und ihnen sagt, dass sie von Ort zu Ort gehen sollen und das Evangelium verkündigen sollen. Und da, in den Häusern, wo sie freundlich aufgenommen werden, sollen sie bleiben und diesem Haus Frieden zusprechen und das, was ihnen dann zu essen gegeben wird, auch dankbar annehmen. Und die Häuser, die Orte verlassen, wo sie geschmäht und wo sie hinausgejagt werden. Nun, das war auch ein Auftrag gewesen an die Jünger und das sollte auch, und es war auch oft Gang und Gäbe und Praxis, zum Beispiel beim Paulus selbst, wo er auf den Missionsreisen unterwegs gewesen ist, dass er das Evangelium verkündigt hat und auch hier und da von freundlichen Menschen aufgenommen worden ist. Es hat auch einen kulturgeschichtlichen Hintergrund, nämlich den, dass es in dieser damaligen Zeit auch wirklich Philosophen gegeben hat, die herumgereist sind und sich dadurch Unterstützung und Versorgung eben erhofft haben, dass Menschen sie aufnehmen, ihnen zuhören und ihnen dafür Geld geben. Aber hier kommen wir zu einem entscheidenden, wirklich absolut entscheidenden Unterschied, nämlich in zwei Dingen. Erstens in der Art und Weise, wie vorgegangen wird und in dem zweiten, mit welchem Ziel dies getan wird. Diese Menschen sind vorgegangen in Heimlichkeit, wie Paulus es hier sagt. Sie schleichen sich ein in die Häuser. Sie sind nicht ehrlich mit ihren Motiven. Aus dem Abschnitt davor wird deutlich, diese Menschen wollen im Grunde genommen keine Menschen etwas Gutes tun. Sie sind lieblos, sondern das, was sie selbst haben wollen, ist das Geld. Sie sind geldliebend und sind auch auf dieses Geld aus. Und das war leider auch wirklich oft der Fall, dass sie auf diese Art und Weise Menschen dann eingelullt haben in ihre Reden und sich bei ihnen beliebt gemacht haben. Aber Paulus möchte hier unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf die Vorgehensweise und die falschen Handlungen dieser falschen Lehrer eingehen. Nein, er möchte auch die Gemeinde, hier Timotheus und auch die anderen Gläubigen, die das lesen, auch uns selbst deutlich machen auf die Opfer dieser Menschen, wie diese Opfer beschaffen sind und warum sie zugänglich sind für solche Irrlehrer und Übeltäter. Er beschreibt die Opfer dieser Verführer mit drei Charakteristiken, mit drei Beschreibungen. Erstens, darauf möchte ich gleich kurz eingehen, er schreibt hier von hauptsächlich leichtsinnigen oder gewissen Frauen, wie es in der Luther 84 übersetzt wird, die in ihren Bann gezogen werden. Und dann, die erstens mit Sünden beladen sind, zweitens von mancherlei Begierden getrieben werden und drittens immer wieder auf neue Lehren aus sind, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum schreibt Paulus hier von Frauen? Warum hat er gerade Frauen im Blick? Nun, es ist nicht leicht zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt zwei Argumente, die ich für schlüssig halte, und ich möchte euch kurz diese vorstellen. Zum einen, die Frauen galten in der Zeit als relativ leichte Beute, und zwar aus dem Grund, dass es für Frauen häufig sehr, sehr schwer gewesen ist, Zugang zu Bildung zu bekommen. Sogar die Männer hatten es in der Zeit sehr schwer gehabt, wirklich eine schulische Laufbahn wahrzunehmen. Viele hatten nicht die Möglichkeit, das zu erlernen, konnten gar nicht lesen, konnten nicht schreiben und waren dementsprechend in dem, was sie wussten, in ihrem geistigen Horizont in Grenzen gesetzt, eingeschränkt. Und das galt besonders für viele Frauen, weil wenn schon viele Männer das nicht tun konnten, die Frauen erst recht. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, und den sollte man auch nicht übersehen. Es scheint nämlich so, dass Frauen tatsächlich leichter zugänglich sind für Irrlehren und Verführungen. Paulus schreibt zum Beispiel in dem ersten Timotheusbrief an Timotheus folgendes, Kapitel 2, Vers 12, der erste Timotheusbrief. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und sie geriet in Übertretung. Paulus geht an den Schöpfungsbericht zurück und an den Sündenfall und zeigt Timotheus auf, dass der Weg zu dem ersten Ehepaar im Garten Eden verlief über die Verführung der Frau. Und deswegen mahnt er hier, dass die Frauen den Dienst der Lehre nicht wahrnehmen sollten. Hier scheint das Argument zu sein, sie sind leichter zugänglich, leichter anfänglich für Verführungen. Der Apostel Paulus hat dies selbst erleben müssen. Es heißt in Apostelgeschichte 13,50, dass als er in Antiochien gepredigt hat und viele Heiden zum Glauben gekommen sind, dass die Juden eifersüchtig auf das geworden sind, was dort passierte. Und die Juden, so heißt es in 13,50, die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf. Und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas. Und sie vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Auch hier erneut zuerst der Zugang über die Frauen, um eine Verfolgung gegen Paulus und die Lehre, die Paulus brachte, gegen das Evangelium anzufachen. Das sind wohl die zwei Gründe, warum diese Menschen auch, diese Verführer, hauptsächlich die Frauen im Blick haben in ihrem Vorgehen. Dass sie einerseits ihren mangelnden Zugang zur Bildung ausnutzen und zweitens auch das Gespür dafür bekommen haben, es ist leichter, eine Frau zu verführen, eine Frau zu gewinnen, als es womöglich beim Mann ist. Die Motivation mag auch die ähnliche sein, wie es im Paradies gewesen ist. Wenn man einmal die Frau gewonnen hat, wird womöglich der Mann bald folgen. Und das ist das, was geschehen ist. Aber schauen wir uns diese drei Charakteristiken auf, die Paulus nennt, was diese Frauen zugänglich macht. Denn es ist auch deutlich, und das möchte ich auch gerne betonen, dass es nicht auf jede Frau zutrifft. Es ist deswegen nicht falsch, wenn die Übersetzer der Luther 84 sagen, dass gewisse Frauen in den Bann gezogen werden. In dem Text ist eine sehr interessante Form, die Paulus hier benutzt. Er verwendet eine Verniedlichungsform von dem Wort Frau. So wie man das Wort Buch verniedlichen kann, indem man sagt Büchlein. Oder so wie man das Wort Kind verniedlichen kann, ein Kindlein. So verniedlicht Paulus hier das Wort der Frau. Entweder Frau, Fräulein oder Weib, Weiblein, wie eine ältere Übersetzung das Wort wörtlich übersetzt. Diese Frauen und diese Verniedlichung zeigt eben, dass sie eine Charakterschwäche haben. Gewisse Frauen oder wie moderne Übersetzungen übersetzen, leichtsinnige Frauen, die erstens mit Sünden beladen sind. Das sind Menschen, die in ihrem Leben sich Sünden aufhäufen. Eine Sünde nach der anderen. Und diese aufgehäuften Sünden, sie quälen und bedrücken natürlich auch das Herz und das Gewissen. Und dieser Kampf, diese Aufhäufung der Sünden macht einen zugänglich auch für eine Frage nach einer Lösung. Wie kann ich mein Gewissen besänftigen? Wie kann ich im Einklang kommen mit meiner Schuld und mit meiner Sünde? Und das Problem ist hier häufig, dass die Menschen die Not und die drückende Last der Sünde bemerken und auch eine Lösung gerne entgegennehmen, aber das heißt nicht, dass sie sich dafür schämen. Das heißt nicht, dass sie von ihren Sünden gerne loswerden wollen. Nein, sie möchten gerne von dem drückenden Gewissen loswerden, von der Last, die sie dadurch auch quält. Und hier entsteht ein Zugang auch zu diesen Menschen hinein, in ihre Häuser, in ihr Denken hinein. Wenn man ihnen eine Lösung bietet, die nicht mit Buße und mit einer Abwendung von der Sünde zu tun hat. Deswegen beschreibt Paulus sie als zweites als Menschen, die von mancherlei Begierden getrieben sind. Diese Begierden können sein, gerade das Begehren in der Sünde zu bleiben, aber gleichzeitig ein reines Gewissen zu haben. Es könnte eine Begierde sein nach Anerkennung, nach Geltung. Man hat jemanden im Haus, einer, der von sich behauptet, etwas zu sein. Das kann auch einem Ansehen und eine Festigkeit bieten. Und drittens beschreibt er sie als welche, die immer auf neue Lehren aus sind, die gerne etwas Neues hören, aber die nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wir haben in den paar Versen davor gelesen, wie Paulus schreibt an den Timotheus den Auftrag, Kapitel 1, Verse 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheit. Und dann, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Warum? Ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Hier haben wir dasselbe Wort, dieselbe Wendung. Zur Erkenntnis der Wahrheit. Aber die Erkenntnis der Wahrheit kommt nicht dadurch, dass ich etwas Neues lerne. Sondern die Erkenntnis der Wahrheit, macht Paulus deutlich, kommt zustande durch eine Buße, durch eine bußfertige Haltung im Herzen. Das ist der Zugang der Verführer in die Häuser, in die Familien der gläubigen Menschen, der gläubigen Familien. Und das ist das, was er auch uns vor Augen halten möchte, der Zugang, vor dem er uns warnen möchte. Leute, seid nicht leichtsinnig, möchte er hier deutlich machen. Seid nicht leichtsinnig, macht euch selbst nicht zu einer leichten Beute für ein leichtes Opfer, für solche Verführer, die mit ihren Lehren, mit ihren Anschauungen hausieren gehen. Seid frei von der Sündenlast, aber durch Buße. Seid nicht aus nach neuen Lehren, nach neuen Erkenntnissen, sondern haltet fest an dem, was ihr im Evangelium gelernt und euch zur Gewissheit geworden ist, was Paulus gleich in Vers 16 sagen wird. Lasst euch von solchen Menschen nicht einfangen. In Vers 8 gibt er einen Trost vor Augen, aber auch eine Warnung der Konsequenzen eines solchen Verhaltens, eines solchen Lebens. Er schreibt, dass diese Menschen nicht weit kommen werden. Wie es bei Jannes und Jambres der Fall gewesen ist, als sie Mose widerstanden, so wird es auch bei ihnen der Fall sein. Ihre Torheit wird deutlich zutage treten, wie es auch bei ihnen der Fall gewesen ist. Jannes und Jambres nach der jüdischen Tradition waren die Zauberer, die Mose widerstanden, als er vor den Pharao getreten ist, die diese Zeichen, die Mose tat, nachgeahmt haben und damit auch dem Pharao den Blick getrübt haben für den Ernst der Lage. Aber sie sind mit dem, was sie getan haben, zur Torheit gekommen, weil ein Gericht über die ganze ägyptische Nation herüberfegte. Und das wird auch wirklich passieren, auch an denjenigen, die Irrlehren verbreiten. Gott wird Gericht üben. Oft tut er es zu Lebzeiten, spätestens aber am jüngsten Gericht. Das sind die schlimmen Zeiten und das, wodurch die schlimmen Zeiten geprägt sind. Die Verse 1 bis 9. In den Versen 1 bis 5 zeigt Paulus die Charakteristiken, die auch die Gemeinde prägen und überrollen wollen, wo Paulus sagt, meide solche Menschen, meide einen solchen Einfluss. Ab Vers 6 zeigt er die Zugänge für die Irrlehren in die Gemeinden hinein und er möchte die Gemeinde, er möchte hier Timotheus als Diener der Gemeinde sensibilisieren, seid keine leichten Opfer, seid keine leichtsinnigen Menschen, die auf so etwas hineinfallen und zugänglich werden für Irrlehren und für solche hausierenden Irrlehrer. Hier kommt ab Vers 10 eine Hilfe für Timotheus, wie er in diesen schlimmen Zeiten angesichts dieses Druckes, der auf der Gemeinde auf ihm lastet, standhaft und bewährt bleiben kann. Er beginnt den Vers 10 mit einer starken Betonung. Du aber. Du aber bist mir gefolgt. In der Lehre, im Lebenswandel, meinen Zielen, meinem Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Was für Verfolgungen ertrug ich da, und aus allen hat mich der Herr errettet. So wie Paulus anfängt hier in den ersten 5 Versen, den Paulus zu sensibilisieren für den Einfluss, den er meiden soll, erinnert er hier Paulus, den Timotheus ab Vers 10 an den guten Einfluss, dem er folgen soll. Er sagt ihm nicht nur, was er zu meiden hat, sondern er zeigt ihm auch, was er zu suchen hat. Er erinnert Timotheus daran, du hast ein Vorbild erlebt und gesehen, das dir in diese Zeiten helfen kann, standhaft zu bleiben. Es ist nicht nur hilfreich, sich von etwas abzuwenden, sich von etwas dem Rücken zu kehren, sondern wir müssen auch uns etwas zuwenden. Wir müssen auch unser Angesicht einem guten Vorbild, einer guten Prägung zuwenden. Eine solche hat Timotheus in seinem Leben gehabt. Und Paulus erinnert ihn daran, an das Vorbild, das er sehen durfte in ihm selbst. Er hat beim Apostel Paulus gesehen, die Lehre, die er gebracht hat. Aber nicht nur die Lehre, sondern auch den Lebenswandel, der diese Lehre geprägt hat, diese Lehre getragen hat. Bei Paulus war Lehre und Leben eine Einheit gewesen. Und dadurch, dass Lehre und Leben eine Einheit gewesen war, waren auch seine Ziele, seine Motive im Leben außer Frage. Es war deutlich, dass Paulus für die Verkündigung des Evangeliums lebte. Dass Paulus wirklich für den Glauben lebte und vom Glauben angetrieben worden war in dem, was er tut. Er spricht als 5. von der Langmut, die er bei ihm gesehen hat. Die Langmut ist eine Geduld schwierigen Menschen und schwierigen Situationen gegenüber. Paulus war langmütig den Herausforderungen und auch Provokationen, die ihm im Leben begegnet sind. Er war bereit, es durchzuhalten und standhaft zu sein in der Liebe, wie es folgt, und auch in der Geduld. Dann kommt er aber sehr schnell in Vers 11 auf die Verfolgungen zu sprechen. Die Verfolgungen in den Leiden, die ihm widerfahren sind in Antioche, Ikonion und in Lystra. Das sind die Leiden und Verfolgungen, die er auf der ersten Missionsreise ertragen musste. Und das ist der Ort, an dem Timotheus aller Wahrscheinlichkeit nach groß geworden ist, an dem Timotheus selbst lebte. Er hat das erfahren und gesehen, was mit Paulus geschehen ist, als er in diesen Orten das Evangelium verkündigt hat. Vielleicht ist er auch in dieser Zeit und durch diesen Dienst gläubig geworden an den Herrn Jesus Christus. Er wusste allzu gut, was dort gewesen ist. In Antiochia hätte man Paulus beinahe umgebracht, ihn dort hinaus vertrieben. In Ikonion wollte man ihn steinigen und in Lystra hat man ihn gesteinigt. Wir können dies in Apostelgeschichte 14 nachlesen. Man steinigte ihn und schleppte ihn vor die Stadt, weil man dachte, er sei bereits tot. Aber Paulus war nicht tot. Er ist aufgestanden, hat sich aufgerappelt, ist wieder zu Kräften gekommen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 14 ab 21, und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Und dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Er fährt fort, an Timotheus zu schreiben ab Vers 12, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger, indem sie selbst verführen und sich verführen lassen. alle, die fromm leben wollen, werden Verfolgung leiden. Nicht nur die super frommen, diejenigen, die besonders geistlich sein wollen oder nur die in einem besonderen Dienst stehen, werden Verfolgung leiden. Nein, Paulus sagt, alle werden Verfolgung leiden. Warum ist das so? Warum müssen die, die gottesfürchtig leben wollen, Verfolgung leiden? Wenn wir uns an diesen ersten Punkt erinnern, wenn wir uns an diese Beschreibung der schlimmen Zeiten erinnern, dann werden wir verstehen, warum das der Fall ist. Die Menschen lieben sich selbst. Die Menschen lieben das Vergnügen, nicht Gott. Aber wenn ein Mensch sich zur Gottesfurcht bekennt, zur Frömmigkeit bekennt, so erzieht ihn dieses Bekenntnis, diese Frömmigkeit zu einem Leben, das Gott liebt, das Gott anbetet, das nicht das Vergnügen sucht, sondern die Anerkennung, die Bewährung bei Gott. Und solche Menschen geraten sehr schnell in den Konflikt mit dieser Welt, die ein solches Zeugnis, ein solches Beispiel nicht sehen und nicht ertragen kann. Jesus sagt in Johannes 15, Abvers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Verfolgung kann sehr unterschiedlich aussehen. Sie ist nicht immer so schlimm, wie es hier bei dem Apostel Paulus gewesen ist, bis hin zu einer Steinigung, wo man sogar dachte, man hätte ihn bereits umgebracht. Aber es ist deutlich, dass wenn man sich zu Christus bekennt, zu einem gottesfürchtigen Leben, dass man Nachteile und Verfolgung in Kauf nehmen muss. Das zeigt sich sehr häufig in den Arbeitsstellen, beim Arbeitsplatz, im Umgang mit den Arbeitskollegen. Das zeigt sich bei solchen Dingen, wie man dann auch ernsthaft und ehrlich mit seinem Geld umgeht, vielleicht auch in den Steuererklärungen, dass man nicht das tut, was alle für richtig und gut halten, sondern ehrlich das tut, was richtig ist vor Gott. Es zeigt sich auch in dem Druck und auch vielleicht den höhnischen Blicken, die man in der Schule begegnet, wenn man sich zu Christus bekennt, dass die Menschen dann einen für komisch, ungebildet und zurückgeblieben hält. Paulus gibt hier Timotheus angesichts dieser Verfolgungen aber auch einen großen Trost. Er sagt ihm, dass Gott ihn aus allen diesen Verfolgungen errettet hat. Diejenigen, die auf Gott harren, die auf Gott vertrauen, werden Gottes Rettung auch erfahren. Manchmal rettet Gott aus diesen Verfolgungen heraus, aber manchmal auch durch diese Verfolgungen. Der Tod ist manchmal auch der Zugang und das Tor in Gottes rettende Ewigkeit. Seine Kinder bleiben aber nicht ohne Rettung, sie bleiben nicht ohne Heil, ganz gleich wie es ausgehen sollte. Paulus muss sich hier, wo er das schreibt, auch seiner Hinrichtung entgegensehen. Mit bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger, indem sie selbst verführen und sich verführen lassen. Das ist der zweite Trost, den Paulus hier dem Timotheus gibt. Zum einen die Rettung des Herrn, aber zum zweiten, es gibt nur zwei Alternativen. Einen fromm lebenden Christen erwartet Verfolgung, jawohl, aber die Alternative ist schlimmer. Die Alternative ist Verführung. Entweder Verfolgung oder Verführung, nur eins von beidem. Und Jesus sagt, habt nicht Angst vor denen, die den Leib angreifen und zerstören können, sondern vor denjenigen, der Leib und Seele in der Hölle, in die Hölle werfen kann. Das ist der zweite Trost. Mit diesen Menschen wird es ärger werden. Habe Acht vor diesen schlimmen Konsequenzen. Verfolgung ist hart, Verführung ist schlimmer. Die erste Hilfe, die Paulus Timotheus auf dem Weg gibt und uns selbst, ist ein gutes, ein klares Vorbild, das uns hilft, das wir nachahmen können, das uns vorwärts bringt. Haben wir auch solche Vorbilder in unserem Leben, die uns die richtige Perspektive für den Lebenswandel geben können? Paulus haben wir nicht erleben können, aber wir können im Lesen der Heiligen Schrift sein Vorbild erfahren. Zum Beispiel, wenn wir sein Leben versuchen, biografisch nachzuvollziehen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, oder wenn wir die Korintherbriefe lesen, in denen Paulus viele biografische Details von sich zu erkennen gibt, können wir seinen Charakter auch uns selbst vor Augen malen und diesem nachfolgen. Es ist aber auch sehr gut, Biografien zu lesen. Solche Biografien wie die von George Whitefield. Es lohnt sich sehr, auch von solchen Menschen zu lernen und sich voranzubringen, sich ausrichten zu lassen. Aber letztendlich auch eine Ermahnung an ältere Geschwister in der Gemeinde. Es ist nicht nur gut, Vorbilder in der Bibel zu haben, in der Geschichte durch Biografien, sondern auch direkt vor Ort, in der Gemeinde Gottes, mit der man sich jeden Sonntag, jede Woche versammelt. Wir brauchen Geschwister in der Gemeinde, die als Vorbilder vorangehen, die den Jüngeren ein klares Vorbild vor Augen stellen, das sich nachzuahmen und nachzueifern lohnt. Und deswegen auch eine Aufforderung an uns, Vorbilder zu werden für die jüngere Generation, die nach uns folgen wird. Das erste sind die Vorbilder, aber das zweite finden wir ab Vers 14. Zuerst, du aber bist mir gefolgt. Und ab Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt und gläubig fest angenommen hast. Da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zur Errettung durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ab Vers 6 warnt er die Gemeinden davor, etwas Neues hören zu wollen. Etwas Neues zu hören, was ihnen ihr Gewissen womöglich beruhigt, ihnen die Begierden erlaubt, die sie sich wünschen, aber nicht auf die Wahrheit ausrichtet, nicht zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Hier ist das Gegenteil. Hier antwortet Paulus auf die zweite Gefahr der schlimmen Zeit, nämlich die Offenheit angesichts der Schuld und Sünde. Hier zeigt er die zweite Kraft, die zweite Hilfe, die wir haben und die wir brauchen. Die Kraft, nämlich die im Wort Gottes zu finden ist. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Das, was dir zur Gewissheit geworden ist, wie man auch den zweiten Teil übersetzen kann, was du gläubig fest angenommen hast. Die Luther 84 übersetzt an dieser Stelle, was dir anvertraut ist. Ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie diese Übersetzung zustande gekommen ist. Alle anderen Übersetzungen, die ich konsultiert habe und vor allem der griechische Text, den ich gelesen habe, sagt hier, was du gläubig fest angenommen hast, beziehungsweise was dir zur Gewissheit geworden ist. So viel zu dem Unterschied zu der Luther 84 an dieser Stelle. Bleibe in dem, was du gelernt und gläubig fest angenommen hast. Dieses, das, was er gelernt hat, ist das Evangelium. Er spricht hier von der Heiligen Schrift, von dem Evangelium. Er sagt weiter, denn weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, das ist dieses, was er hier in Vers 14 im Blick hat. Normalerweise war es der Brauch gewesen, dass Kinder ab dem Alter von 5 Jahren in den Heiligen Schriften unterwiesen worden sind. Und das war womöglich auch bei Timotheus der Fall, dass er seit er 5 Jahre alt ist, die Heiligen Schriften gehört hat und sie kennengelernt hat. Darin soll er bleiben. Diese Schriften, die er von Kindheit an von seinen Eltern, vor allem von der gläubigen Mutter, gehört hat, die Kraft haben, ihn weise zu machen zu der Errettung durch den Glauben an Christus Jesus. Er zeigt, warum diese Schriften, warum die Heilige Schrift die Kraft hat, weise zu machen zur Rettung. In 4 Punkten. Allen voran geht die Gewissheit voraus, die Schrift ist von Gott eingegeben. Sie kommt von Gott. Gott hat sie uns gegeben. Die Schrift ist nicht etwas, was sich Menschen haben einfallen lassen, sondern es ist etwas, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns anvertraut hat. Und dann, die Schrift ist nützlich zur Lehre. Das ist der erste Punkt. Lehre oder Unterweisung. Das Erste, was wir brauchen, was uns festigt im Leben, ist eine klare Unterweisung darüber, wie die Welt, wie Gott und wie wir sind. Wir müssen unseren Schöpfer verstehen, wir müssen aber auch uns selbst verstehen. Unsere Rebellion gegen Gott, unsere Not angesichts Gott und seines gerechten Gerichtes, das uns erwartet. Aber sie belehrt uns nicht nur über unsere Situation, sondern sie überführt uns. Sie zeigt uns unsere Schuld, unsere Sünde und sie überführt uns davor. Wir werden unserer Not bewusst, wenn wir die Schriften vor Augen halten. Luther übersetzt Zurechtweisung und das ist hier auch möglich, aber ich halte das Wort Überführung hier für sinnvoller, weil zuerst kommt die Überführung und dann als zweites die Zurechtweisung. Die Zurechtweisung ist nämlich die Korrektur, ein Zurechtbringen des Zustandes. Wir werden von der Schuld und Sünde durch das Wort Gottes überführt, aber auch zurechtgebracht, korrigiert, dass wir ein Leben führen, wie es angenehm und gerecht ist vor Gott. Und Menschen, die zu überführt und zurechtgebracht worden sind, die brauchen als Viertes auch eine Erziehung. Ein Training, wie man das auch ausdrücken kann. Sie brauchen eine Erziehung, ein Training in der Gerechtigkeit. All das gibt uns die Heilige Schrift. Sie belehrt uns, sie überführt uns, sie weist uns zurecht, korrigiert uns, sie erzieht uns in der Gerechtigkeit. Und in Vers 17 ist ein großer Trost, der für uns auch eine große Ermutigung ist. Damit, und das ist das Ziel, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Paulus überfließt hier in diesem Vers mit den Vollkommenheitsausdrücken. Damit der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Heilige Schrift reicht für alles aus. Junge, du brauchst nicht mehr, du brauchst keine neuen Lehren. Du brauchst keinen, der hier mit etwas Neues kommt und dir etwas verkaufen möchte, sich dir anbieten möchte. Was du brauchst, ist die bewährte Heilige Schrift, die du von Kindheit an hörst, gehört und gelernt hast. Das ist das, was dich im Leben festigt und dich auch stabilisiert und ja nahezu immun macht gegen die Verführungen solcher Leute. Und das ist auch das, was wir brauchen, liebe Gemeinde. Wir brauchen eine feste Zuversicht in die Heiligen Schriften, in die Kraft der Heiligen Schriften. Wir brauchen die Zeit, mit der Bibel sie zu lesen und zu lernen. Die Anwendung hier können wir zweierlei herausnehmen. Zum einen für uns selbst, die Wichtigkeit und Bedeutung der Bibel für unser eigenes Leben, für unsere eigene Zeit mit der Bibel. Aber das Zweite, wie steht es mit unseren Kindern? Wie steht es mit denjenigen, die nach uns folgen? Die von uns hören, von uns lernen. Timotheus war jemand, der wahrscheinlich ab 5 Jahre treu in den Dingen der Schrift erzogen worden ist. Das ist etwas, das nachahmenswert ist. Als letztes, in den letzten 5 Versen, Kapitel 4, gibt Paulus eine letzte Ermahnung. Hier geht es hauptsächlich eine Ermahnung an Timotheus als Diener, aber hier gibt es auch klare Konsequenzen und Lektionen für uns als Gemeinde. Und ich möchte kurz auf die Lektion für die Gemeinde eingehen, weniger für Timotheus. Er schreibt hier, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der die Lebenden und die Toten richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur gelegenen Zeit oder zur schwierigen Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Gelüsten werden sie sich selbst viele Lehrer aufhäufen, um sich die Ohren kitzeln zu lassen. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Mythen zuwenden. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, ertrage geduldig das Leid, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, vollende deinen Dienst. 2 Dinge sind wichtig, auch für die Gemeinde in dieser Aufzählung. Erstens, dass die Gemeinde versteht, die Aufgabe der Diener Gottes ist das, was hier steht. Das Wort zu predigen, hier auch zu überführen, zurechtzuweisen und zu ermahnen. Das ist das, was Diener an der Gemeinde, Diener des Wortes tun müssen. Und das ist das, wozu eine Gemeinde ihre Diener auch ermutigen sollte. Es ist nicht einfach, es ist gewiss nicht einfach, Überführung und Ermahnung anzunehmen. Es tut weh, wenn man zurechtgewiesen wird. Aber es sind Dinge, die wir brauchen. Paulus reflektiert hier das, was er die Verse zuvor gesagt hat. Die Heilige Schrift ist nützlich zur Lehre und er ermahnt Timotheus, predige das Wort. Die Schrift ist nützlich zur Überführung und deswegen soll er überführen. Die Schrift ist nützlich zur Zurechtweisung und deswegen soll er zurechtweisen. Die Schrift ist nützlich zur Erziehung und deswegen soll auch Timotheus als Diener Gottes ermahnen, die Menschen wirklich erziehen in der Gerechtigkeit. Und deswegen sollten wir die Diener Gottes, die das tun wollen, für ihren Dienst nicht verhöhnen, sondern ihnen dafür dankbar sein. Es sind Dinge, wofür wir sie schätzen sollten, wofür wir sie auch ermutigen sollten. Und das ist wirklich eine Sache, die nicht einfach, aber sehr notwendig ist. Eine Ermutigung für diesen Dienst. Leute, die Zeiten sind nicht einfach. Die Zeiten sind hart und schlimm. Und es ist für einen Diener Gottes, der Verfolgung entgegensehen muss, nicht einfach, diesen Dienst treu zu tun. Aber wenn die Gemeinde dahinter steht und diesen Menschen auf ihrem Weg in ihrem Dienst ermutigt und ihnen hilft, ist es eine große Kraft für solche Diener. Das sind die zwei Anwendungen, die auch die Gemeinde hier in diesen ersten fünf Versen sehen kann. Erstens, zu verstehen, das ist wichtig auch für mich. Das ist etwas, was ich als ein Kind Gottes innerhalb der Gemeinde annehmen und wertschätzen sollte. Und zweitens, es ist wichtig, dass ich für die, die in der Gemeinde, an der Gemeinde dienen, in diesem Dienst ermutige, sie bestärke und auch für diese Menschen bete. Hier kommen wir zum Schluss dieser Passage. Hier sehen wir die Herausforderungen der schlimmen Zeit, in denen wir uns auch befinden, denen wir entgegensehen müssen, aber auch die Hilfen, die Gott uns auf diesem Weg gibt, in diesen schlimmen Zeiten, in diesen schlimmen Tagen durchzusehen. In drei Teilen macht Paulus hier zuerst deutlich, wodurch diese schlimmen Zeiten charakterisiert sind. Und er gibt eine klare Anweisung in Vers 5. Meide den schlechten Einfluss von bösen Menschen. Meide die Selbstsucht, die Geldsucht und so weiter und so fort. Aber stattdessen, ab Vers 10, macht er deutlich, suche das gute Vorbild. Erinnere dich an das gute Vorbild, das du gesehen und erlebt hast. Meide den schlechten Einfluss, suche den guten Einfluss. In den Versen 6 bis 9 zeigt Paulus die Tore, die man aufmachen kann für Irrlehren, für falsche Lehren, angefangen mit dem Leben in Schuld und Sünde. Und dem hält er die Kraft des Wortes Gottes entgegen, ab Vers 14. Bleibe in dem, was du gelernt und gläubig aufgenommen hast. Suche nicht neue Lehren, suche nicht das, wonach es womöglich auch in deinen Ohren kitzeln möge, sondern bleibe fest in dem, was die Heilige Schrift dir zeigt, was die Heilige Schrift dich lehrt. Sie wird dich belehren, überführen, zurechtweisen und dich korrigieren. Und in dem dritten Teil haben wir gesehen, dass es die Aufgabe der Diener Gottes ist, in der Gemeinde auch diesen Auftrag zu vollführen, das Wort zu predigen, zu überführen, zurechtzuweisen und zu mahnen. Und wir als Gemeinde, wir brauchen diesen Dienst und sollten ihn in Dankbarkeit annehmen, aber auch die, die diesen Dienst ausführen, darin unterstützen, für sie beten. Amen.